RD.
Bienvenue dans votre édition.
Willkommen zu Ihrer Sonderausgabe der Wahlnacht. Die Überraschung am Sonntagabend war, dass die neue Volksfront mit 181 bis 200 gewonnenen Sitzen in der Versammlung an der Spitze lag. Jean-Luc Mélenchon positionierte sich seinerseits als großer Gewinner, erreichte aber dennoch nicht die absolute Mehrheit. Während die Rassemblement National den dritten Platz belegt hat, versuchen die Parteiführer, positiv zu bleiben. Ein Sieg, der keiner ist, der nur aufgeschoben ist. Für Marine Le Pen gibt es keine parteipolitischen Kompromisse. Die Partei verkörpert mehr denn je die Alternative zur Allianz der Schande, so ihre Worte.
Der französische Nachrichtenkanal CNews nach der Stichwahl in Frankreich am 7. Juli 2024. Das Wahlergebnis mit den meisten Stimmen für das Linksbündnis konnte natürlich in der Medienmagazinsendung am 6. Juli noch nicht einfließen. Einige Aussagen hier im Podcast wirken dadurch von der Aktualität überholt. Das Thema Deutscher Podcastpreis dagegen ist noch taufrisch. Und damit rein in diesen Hybrid-Podcast.
Medienmagazin. 25 Jahre on demand.
Hallo an alle im Internet.
Hallo Internet. Ja, schön, dass ihr auch dabei seid. Und ich sag mal so, normalerweise kann man die Deutschen ja aktuell nur noch mit dem Saxophonmann oder Peter Schilling in Ekstase versetzen. Wir probieren das heute mit Preisen.
Tja, und zwar mit Preisen vom Deutschen Podcastpreis. Dann blicken wir aber konzentriert, Sie werden sich sicherlich nicht wundern, mal nach Frankreich. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Und das Medienmagazin auf Radio 1 in der Ausgabe vom 6. Juli 2024. Und Sie wurden ja jetzt schon von mir so ein bisschen eingestimmt. Und man hat ja wirklich den Eindruck, Sie wurden gerade erst gekürt, die besten Podcasts Deutschland mit dem Deutschen Podcastpreis. Aber das war am 6. Juli 2023, also vor genau einem Jahr. Diese Woche war es am 4. Juli zum inzwischen fünften Mal. Auszeichnung der Besten durch eine 36-köpfige Jury und das Publikum. Philipp Nitsche war wie beim letzten Mal für Sie vor Ort und ist jetzt live hier in der Medienstadt Babelsberg. Philipp, wie war es denn atmosphärisch diesmal?
Ja, hallo Jörg. Ja, ich liebe das ja, Medienschaffende wie so ein Ethnologe zu beobachten. Und da bin ich hier wieder voll auf meine Kosten gekommen. Auch dieses Jahr habe ich dazu wieder meinen Astralkörper ins Prinz Charles begeben. Früher war das ja mal das Angestellten-Schwimmbad der Bechsteiner Klaviermanufaktur in Berlin. Und heute ist das eben ein Nachtclub. Was die Location auch so interessant macht, ist die Integration der alten Nutzung in das neue Konzept. So ist das Schwimmbecken auch heute noch als solches erkennbar und begehbar. Also stell dir so ein Schwimmbecken vor mit lauter Medienschaffenden, die schon gut, ja, vom Alkohol eingepegelt sind. Ja, und dann hast du auch schon den Podcastpreis. Die Akustik ist aber leider wirklich mies.
Bist du da mit einem Dings rumgelaufen, mit so einem Blasrohr? Nee, ich glaube nicht, ne? Aber im Vergleich zum letzten Jahr gab es bis auf die Podcast-Auslese Unterschiede?
Ja, also es gab dieses Jahr etliche Unterschiede. Statt den Nachrichten und Politik gab es dieses Jahr als Rubrik die beste Information. Statt der Kategorie Wissen gab es die Kategorie Ratgeber. Die Kategorie Corporate Podcast entfiel komplett. Die Kategorie Comedy entfiel komplett. Statt der Kategorie Lifestyle gab es die Kategorie beste Unterhaltung. Statt der besten Recherche gab es diesmal die beste Innovation. Dieses Jahr wurden auch das erste Mal die beste Audioproduktion und die beste Spannung gekürt. Damit sind nur noch das beste Gespräch und das beste Skript vom letzten Jahr übrig geblieben.
Kannst du dir vorstellen, warum man derart viele Änderungen vorgenommen hat?
Naja, ich würde sagen, man hat sich mehr an den Hörerbedürfnissen orientiert und geschaut, wie auch hier nach Schlagwörtern im Netz gesucht wird. Je nach Resonanz der Hörer werde ich gerne dazu auch noch ein Interview mit den Organisatoren des Podcastpreises führen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum ersten Preis, den ich so für unsere Hörer herausgepickt habe.
Wir kommen zum ersten Publikumspreis an diesem Abend und das ist der beste Ratgeber-Podcast, den wir besuchen.
And the winner is... der Kidstorm!
Ja, also dieser Podimo-Podcast erreicht in der Woche um die 110.000 Hörer. Und der Kinderarzt Vitor Gattino hat bei Instagram sage und schreibe über 700.000 Follower. Von ihm wollte ich einfach wissen, was er sich für die Zukunft seines Podcasts und auch für die Zukunft als Kinderarzt wünscht.
Als Podcaster ist für mich mein Wunsch, dass weiterhin so gut läuft. Also nächstes Jahr dürfen wir ja nicht mehr antreten, weil wenn man dieses Jahr gewonnen hat, dann muss man nächstes Jahr pausieren. Deswegen wird das nicht sein. Und deswegen, dass es einfach weitergeht, dass wir viele Leute aufschlauen können, dass wir viele Leute erreichen können, einfach, dass sie eine entspannte Elternschaft haben, dass sie einfach ihre Kinder besser verstehen und dort einfach, wie gesagt, Fragen, die sie vielleicht nicht sich trauen, ihren Arzt zu stellen, bei uns dann die Antworten finden. Und für mich als Arzt würde ich mich freuen, wenn Kinder in der Gesellschaft mehr in den Fokus rücken, weil sie leider immer noch am Rand der Gesellschaft sind und immer die Buhmänner der Nation und die Buhfrauen der Nation sind. Und ich würde mir wünschen, dass Kinder bei wichtigen Themen einfach wirklich in der Mitte der Gesellschaft stehen und dort auch eine Lobby haben, weil das ist nämlich das Problem. Kinder haben keine Lobby. Wir haben jetzt, versuche ich natürlich mit 700.000 Leuten, die hinter meinem Rücken sind, eine große Lobby, und wir werden immer mehr, und deswegen werden wir auch einiges verändern können, glaube ich, und das werden wir in Zukunft angehen.
Dr. Med. Vitor Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Frankfurt am Main, Autor des Spiegel-Bestsellers Wenn der Rotz läuft und der Pups drückt, das wollte ich auch schon immer mal im Radio sagen, sein ausgezeichneter Podcast der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Ein tolles Angebot, Philipp. Was kommt als nächstes?
Ja, da kommen wir jetzt zum Deutschen Podcastpreis für das beste Skript.
Es ist eine gekonnte Reduktion auf das Schnörkellose, die dem Erzählten Klarheit verleiht. Das Skript ist eine geschickte Synthese aus Handwerk und Kunst. Seine Inszenierung demonstriert die Macht des Mediums Podcast und gleichermaßen die Freude an guten Geschichten.
Und der Gewinner ist Teurer Wohn.
Ja, also an dieser Stelle würde ich jetzt am liebsten so Marco Seifert-artige Gesänge ablassen, aber ich glaube, ich verstöre dich damit eher. Dieser Podcast von Radio 1 und Detektor FM hat also gewonnen. Da sind wir natürlich auch sehr stolz mit drauf.
Ich habe schon überall gratuliert. Das ist auch insofern interessant. Er hat ja doch den Deutschen Radiopreis neulich bekommen, und da habe ich mich gewundert, wie kann denn eigentlich ein Podcast einen Radiopreis bekommen? Klar, er wurde im Radio abgespielt und dadurch war er dann auch wieder interessant als Recherche-Podcast, aber diesmal glaube ich zu Recht als bester Podcast bzw. bestes Skript ausgezeichnet.
Die Grenzen verschwimmen ja da immer mehr. Von Charlotte Thielmann, dem Host dieses Podcasts, wollte ich wissen, wie schwer es eigentlich handwerklich war, diesen Podcast zu machen.
Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, weil es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, bei der man aber auch erstmal sehr, sehr schwer an Informationen kommt. Also wir haben zum Beispiel Käufer, die sich dort sehr, sehr teure Eigentumswohnungen kaufen, die aus Russland kommen, aus China. Wir haben ein Immobilienunternehmen, was natürlich auch nicht besonders große Freude hatte, als wir ankamen und gesagt haben, wir würden gerne mit euch über euer sehr, sehr teures Luxusprojekt sprechen, und die dann auch eine Holding auf Zypern haben. Und das ist alles sind sehr verstrickte Strukturen. Es hat ganz schön lange gedauert, bis wir da wirklich durchgestiegen sind. Und dann hat man natürlich das noch das Problem, wie man so eine Geschichte wirklich in Storytelling gießt. Wir wollen ja, dass es auch interessant ist, sich das anzuhören. Und wir haben aber auch, wenn man da reingeht, dann landet man halt auch sowas wie bei der Berliner Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Da muss man natürlich erstmal schauen, wie man das so verpackt, dass die Leute auch mitgehen, ne? Dass man sich wirklich auch interessiert, warum genau konnte jetzt an dieser Stelle dieses Haus gebaut werden, obwohl wir doch alle bezahlbaren Wohnraum brauchen.
Im Medi-Magazin-Podcast können Sie dann das ganze Interview mit Christian Bollert, dem Geschäftsführer von Detektor FM, Charlotte Thielmann als Host und auch Jens Jarisch, der Leiter des Teams Podcast beim RBB, hören zu dieser Koproduktion von Radio 1 und Detektor FM. Philipp, eine Kategorie interessiert mich besonders, und zwar die mit der besten Innovation.
Ja, das habe ich mir natürlich gedacht, dass so ein Getriebener wie du genau danach fragt.
Ja, weil das finde, die klingen alle so ein bisschen ähnlich. Also da gibt's einen Host, da gibt's schöne Musik, da gibt's dann...
Manchmal wird zu viel gelabert, nicht?
Naja, wie jetzt hier, also...
Na, da stürzen wir uns mal direkt jetzt rein.
Der Deutsche Podcastpreis in der Kategorie Beste Innovation geht an Billion Dollar Apes, Kunst, Bier, NFT. Glückwunsch!
in Billion-Dollar-Apps, in 5-Billion-Dollar-Apps vom Deutschlandfunk Kultur und dem ZDF geht es um Kryptokunst, die sogenannten NFTs, also dieser verrückte Kunstmarkt dahinter. Und um einen sehr exklusiven Club dazu. Das Thema ist schon als solches sehr innovativ. Es vereint diesen Internet-Hype, ein wenig Boulevardeskes und auch ein wenig True Crime miteinander. Jörg, und das Ganze wurde sogar in Dolby Atmos produziert.
Ja, ich würde mal sagen, hören wir doch mal rein. Bin mir jedoch nicht sicher, ob sich das von der Räumlichkeit jetzt auch bei allen hier vermittelt.
Ich bin der Jan.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Und ich mache hier den Ton. Das ist ein Podcast in 3D. Ich empfehle euch also, Kopfhörer aufzusetzen. Und wer das Ganze in Dolby Atmos hören möchte, kann das in der DLF Audiothek tun. Viel Spaß!
Hi, ich bin Jasna Fritzi Bauer und in diesem Podcast erzähle ich euch die Geschichte vom Bored Ape Yacht Club. Der Club der gelangweilten Affen hat eine ziemlich hohe Promi-Dichte.
Neymar, Madonna, Justin Bieber, Gwyneth Paltrow, Shaquille O'Neal, Serena Williams, Snoop Dogg.
Und ist damit einer der größten, aber auch abgründigsten NFT-Hypes der vergangenen Jahre. Ein Club mit NFT-Eintrittskarte, der sich online und manchmal auch in echt versammelt.
Ja, und zu so einer Veranstaltung gehört ja auch einmal ein wenig Gossip. Letztes Jahr war es das Kokain auf der Toilette. Ja, dieses Jahr war es tatsächlich die Preisvergabe des Publikumspreises in der Kategorie Beste Unterhaltung an sich.
Gewonnen in der Kategorie Beste... Oh, die Spannung ist wirklich gestiegen.
Ja, alle sind plötzlich ruhig. Gewonnen hat die Pochers!
Die Pochers, also Oliver Pocher?
Ja, genau, also genau der. Ich habe ja an der Seite dieses Schwimmbeckens gestanden und darüber hinaus genau in das Gesicht von Sue Holder geschaut. Sie war komplett erstarrt, wie auch so einen kurzen Augenblick der ganze Saal. Und das war ein wirklich surrealer Augenblick. Ich kann es nicht anders sagen. Tobias Holtkamp von der Podcast-Bande, der auch den Preis entgegengenommen hat, sagte dann noch Folgendes dazu.
Berlin mag die Pochers, glaubt uns.
Also, danke euch, viel Spaß. Oh, okay, danke. Vielen Dank.
Tja, also ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal so auf uns wirken, sonst wird hier noch das alles so eine Publikumsbeschimpfung. Die ganze Preisverleihung können Sie on demand übrigens bei YouTube noch nachschauen und im Medienmagazin Podcast gibt es dann noch einige Interviews, die Philipp geführt hat. Erstmal bis hierhin, vielen Dank. Na?
Wie immer sehr gern, Jörg.
Und für alle, die Geburtstag haben... Heute am 6. Juli 2024 lasse ich hier mal Stevie Wonder aufspielen. So wie Philipp, der heute Geburtstag hat. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday.
Ja, wir haben eigentlich Sommer, wenn man rausguckt, zumindest hier in Potsdam-Babelsberg. Es ist eher Weltuntergang momentan, aber nicht so in der Nachrichtenlage. Früher hatte man das Ganze immer als Sommerloch bezeichnet, weil man hatte dann sich auch schon irgendwelche Themen zurechtgelegt, damit man über diese Durststrecke kommt. Das ist vorbei, auch vielleicht Ihnen bekannt als saure Gurkenzeit. Denken wir nur zum Beispiel jetzt an den Erdrutschsieg der Labour-Partei in Großbritannien. Und in Frankreich könnte es durch den zweiten Wahlgang am Sonntag ähnlich eruptiv werden und mittendrin auch immer die Medien und im konkreten Fall jetzt, was Frankreich anbelangt, CNews als Katalysator für die politische Stimmungslage. Ich konnte darüber mit der ARD Paris-Korrespondentin Stefanie Markert sprechen. Ich fragte sie zunächst, ob man CNews mit Fox News für die USA vergleichen könne. Also in der groben Art und der meinungsbildenden Schlagkraft.
Auf jeden Fall. Es gibt ein französisches Online-Magazin, Street Press. Die haben mal aufgerufen, ihre Leser, sie sollen sich mal melden, was denn CNews so in ihren Familien macht. Und da haben sich binnen 48 Stunden 90 Menschen gemeldet und die haben erzählt, wie also sich die politischen Meinungen in ihrer Familie geändert haben und damit auch das Wahlverhalten. Street Press hat dann getitelt, meine Großmutter gewählt, Rassemblement National, seit sie CNews guckt. Und da gibt es also einen Rechtsruck in den Familien. Und CNews hat ungefähr gut 8 Millionen tägliche Zuschauer. Wenn man weiß, dass 10 Millionen in Runde 1 der vorgezogenen Parlamentswahlen den rechtsradikalen RN gewählt haben, dann kann man sich schon fragen, ob das Zufall ist. Und man kann sich das ja auch mal anschauen, dieses CNews. Zum Beispiel gibt es da einen Star-Moderator, Pascal Pro. Und der moderiert die Stunde der Profis, wie die Sendung heißt. Und da hat er sich jetzt auch gerade über die letzte Woche nach Runde 1 und vor den Stichwahlen ziemlich mokiert über das, was in Frankreich los ist. Und da hört man mal so ein bisschen die Tonart, die da bei CNews angeschlagen wird.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin sur CNews jusqu'à 10h30. Quel spectacle, quel naufrage.
Welch verblüffendes Spektakel die politische Klasse liefert, außer der RN natürlich. Welch Schiffbruch, welch Heuchelei. Was werden die Wähler Sonntag machen, nach einer Woche, wo jeder begriffen hat, dass es für die politische, kulturelle, universitäre, sportliche und journalistische Welt nur eins gibt, den RN verhindern. Ich habe den Eindruck, das ist kontraproduktiv.
Welche Reichweite hat denn CNews überhaupt?
Ja, im Mai 24, da war der Kanal erstmals Nummer 1 der Nachrichtenfernsehen, also 0,1% mehr Einschaltquote als der bisherige Platzhirsch, BFM TV heißt der. Und da geht man von Zahlen aus, 2,7% Einschaltquote hat BFM TV im Mai 24 gehabt, wo das das erste Mal passiert ist, hat sich im Juni fortgesetzt, und 2,8% waren es bei CNews. Das liegt daran, dass die Leute bei CNews, warum auch immer, länger zuhören. Ansonsten, was die Zuschauerzahl anbelangt, da bleibt BFM TV. Das ist durchaus ein Sender liberal. Den schauen wir hier auch, um zu wissen, was gerade eben live passiert irgendwo in Frankreich. Die haben also noch 48 Millionen Zuschauer im Monat. Das sind auch Leute, die sich online reinklicken aufs Replay. Und bei CNews sind das noch viele Millionen weniger. Aber ich habe das auch beobachtet in meiner Eckkneipe zum Beispiel. Da lief vor ein paar Monaten noch BFM TV. Jetzt haben die auf CNews umgeschaltet und dann gucken die Leute eben das. Und das ist eine ziemlich bedenkliche Entwicklung. Denn CNews und zum Beispiel auch das Radio Europe 1, beides gehört zum Medienimperium des erzkonservativen Milliardärs Vincent Bolloré. Und über diese Sender habe ich gesprochen mit einem Medienforscher, mit Théo Verdier. Und der hat Folgendes durchgerechnet.
Bei seinen Kanälen sind 54% der Interviewpartner dem extrem rechten Block zuzurechnen. Zuhörer und Zuschauer erleben ein parteiisches Frankreich und nicht mal die Hälfte des politischen Spektrums.
Und man muss wissen, CNews hat sich verändert, und zwar spätestens seit der Journalist und Politiker Éric Zemmour, wir kennen ihn als gescheiterten Präsidentschaftskandidaten, vor 5 Jahren bei CNews gearbeitet hat, da ging es ganz an den rechten Rand. Éric Zemmour vertritt zum Beispiel Thesen vom großen Austausch der Bevölkerung durch Einwanderer aus Afrika und dem Nahen Osten. Und dieses Wort, also diese Lexik allein schon, die macht CNews salonfähig. Und darüber habe ich gesprochen mit Alexis Livrier, der arbeitet an der Universität in Reims und ist dort Medienhistoriker.
Zu Bollorés Mediensystem gehören auch Canal Plus, das Journal du Dimanche. Er hat auch Zeitungen der deutschen Bertelsmann-Gruppe aufgekauft. Dazu Hachette, Europas größtes Verlagshaus. Das umfasst auch Kioske auf Bahnhöfen und Flughäfen. Er erreicht das Publikum also überall.
Kommt denn diese Stärke von CNews jetzt überraschend, oder kann man nicht sagen, dass mit den gesellschaftlichen Veränderungen auch in Frankreich natürlich das Bedürfnis wächst, solche Kanäle anzuschauen, und dieses Bedürfnis wird wiederum von CNews bedient und dann schaukelt sich das so hoch?
Ja, man kann sagen, das sagen auch die Medienforscher, mit denen ich gesprochen habe, dass die Politik auf diese Konzentrierung der Medienmacht nicht so richtig vorbereitet war. Macron wird auch vorgeworfen, dass er zuschaut, wie also Bolloré das immer kohärenter, immer massiver ausbaut, dieser erzkonservative Milliardär. Und die Maschinerie, das sagte der Medienhistoriker von der Uni Reims, die sei im Prinzip jetzt startklar. Und zwar für einen Kreuzzug für ein weißes christliches Frankreich.
Es ist ein Blitzkrieg. Verliert er, könnte mehr reguliert werden, obwohl Frankreichs Mittel dafür veraltet sind. Gewinnt Bolloré aber, hat er freie Bahn. Eine rechte Mehrheit würde nichts regulieren, was seiner Gruppe schadet, nur die öffentlich-rechtlichen Schwächen.
Interessant ist natürlich auch ein Blick darauf, was eigentlich der Rassemblement National selbst zu den Medien sagt. Marine Le Pen, die war ja Präsidentschaftskandidatin und zuletzt Fraktionschefin des RN im Parlament, die sagt Folgendes.
Wir denken, in einer großen Demokratie darf der Staat sich nicht den Großteil der Medien aneignen. Um frei zu sein, ist es am besten, finanziell nicht von der Regierung abzuhängen.
Ja, man kann sich natürlich fragen, ob es besser ist oder schlechter ist, von einem Rechtsstaat abzuhängen als von einem Milliardär. Denn man weiß, das erzählen Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, das sieht man auch an den Programmen, dass dieser Milliardär durchaus Linien vorgeben lässt für die Redaktionen, dass das Wort extrem rechts für den RN verboten worden ist in diesen Medien, obwohl es zum Beispiel die hohe Gerichtsinstanz des Conseil d'État in Frankreich gibt, die diese Bezeichnung für zulässig erklärt hat. Und es gibt auch Studien über die Bolloré-Medien, zum Beispiel über den Radiosender Europe 1 vom öffentlich-rechtlichen Radio France Info erstellt. Und dort wurden Stimmen einfach gesammelt. Die Mitarbeiter von Europe 1, die haben teilweise Angst, die haben teilweise sich nur anonym zu Wort gemeldet. Und da gibt es jetzt in den Wahlzeiten, gab es eine neue Nachmittagssendung von einem ziemlich umstrittenen Moderator, der heißt Cyril Hanouna. Der ist schon öffentlich belangt worden, unter anderem wegen homophober Äußerungen auf dem Sender, auch im Fernsehen. Und wir hören mal rein, was dieser anonyme Journalist sagt über den Tag, als dieser Cyril Hanouna in der Redaktion von Europe 1 aufgetaucht ist.
Als Cyril kam, herrschte eine Atmosphäre wie bei einer Beerdigung. Wir hatten auch das Gefühl, unser Radio zu beerdigen. Wir waren schon daran gewöhnt, aus unredlichen Blickwinkeln rechte Infos zu verbreiten. Aber nun macht er 2 Stunden ein ideologisches Programm, das Informationen komplett karikiert.
Läuft das alles ohne Medienaufsicht oder lassen das die französischen Regeln zu?
Na, es gibt schon eine Medienaufsicht. ARCOM heißt die jetzt. Früher hieß die CSA. Und die hat zum Beispiel wenige Tage nach dem Sendestart von dieser Wahlsendung Cyril Hanounas ihn bereits auch belangt, aber eben nur erstmal verwarnt wegen unlauterer Behandlung des Linksbündnisses, das sich zusammengefunden hat jetzt für die Parlamentswahlen und neue Volksfront heißt. Und aber das war eben immer eine Vorstufe zur Sanktion. Natürlich muss man wissen, es gibt kostenlose Frequenzen zu vergeben, die dem Staat gehören. Und wenn man die haben möchte, dann muss man natürlich sich an bestimmte Regeln halten. Aber irgendwie schaffen diese Sender, diese rechtsorientierten Sender, es doch immer so kurz vorher zu stoppen, damit ihnen da nicht vielleicht ein Strick draus gedreht werden kann und sie vielleicht irgendeine Frequenz dann nicht mehr bedienen können. Aber Vorwurf auch von dem Medienhistoriker, mit dem ich gesprochen habe, dass diese Instanzen im Prinzip veraltet sind, dass die eigentlich angepasst werden müssten an solche Medienkonzentrationen in Milliardärshänden.
Betrifft das eigentlich nur Medien, die Bolloré gehören?
Nein, also gerade kämpft die Belegschaft der Zeitschrift Marianne gegen einen als rechts eingestuften Investor. Man hatte erst zugestimmt und dann kamen also durch investigative Recherchen dessen Verknüpfungen zum rechten Lager heraus und nun versucht die Redaktion also diesen Verkauf zu verhindern. Und auch im konservativen Blatt Le Figaro, da schlagen bestimmte Dinge Wellen. Der Redaktionschef, der hat dort einen Leitartikel verfasst und man kann aus ihm, ich habe mir das mal angeguckt, eine Wahlempfehlung für den RN herauslesen, wenn man das möchte. Und die Redakteure haben dann reagiert in einem offenen Brief, haben sie Folgendes geschrieben.
Definiert sich der Figaro noch als liberale, konservative, proeuropäische Zeitung, die der extremen Rechten entgegensteht? Das ist die historische Linie der Tageszeitung, die ihre Stärke ausmacht.
Aber es stehen eigentlich nicht nur Medien unter Druck, sondern auch eben einzelne Journalisten. Und da gibt es zum Beispiel den Moderator der Sendung C'est ce soir. Es ist eine Talkshow am Abend beim öffentlichen TV-Sender France 5, also Frankreich 5. Der Moderator heißt Karim Rissouli und der hatte dieser Tage Post im Briefkasten und er hat gesagt, das war also nicht an meinem Arbeitsplatz, das war echt bei mir zu Hause. Und er hat im Websender Brüt, den es hier gibt, daraus vorgelesen und dieser Brief, der war mit großen Krakelbuchstaben geschrieben, handschriftlich und er beginnt mit einigen Wahlversprechen des RN. Aber hören wir Karim einfach mal zu.
Ça, c'est la lettre que j'ai reçue.
Diesen Brief habe ich früh zu Hause gefunden. Mal ehrlich, Karim, es geht nicht um Kaufkraft, die Rente mit 60 oder Privatisierung von Radio France. Der einzige Grund der Stimmen für den RN ist, dass das historische französische Volk die Schnauze voll hat von allen Kameltreibern. Alles andere ist Blabla.
Le reste, c'est du Blabla.
Und Karim Rissouli, der resümiert dann, dass Rassismus keine Meinung sei, also nicht unter Meinungsfreiheit falle, sondern eine Straftat. Und man sah in dem Video eigentlich auch, dass er wirklich sehr betroffen ist. Und es gibt nicht nur die genannten Journalisten oder Medien, die Widerstand leisten, sondern es gab auch einen großen Aufruf von über 100 Medien, darunter zum Beispiel die investigative Internetzeitung Mediapart. Die haben einen Aufruf veröffentlicht mit dabei auch die kommunistische Humanité und deren Herausgeber Fabien G., der hat im Internet einfach mal so kurz diesen Aufruf warum, wozu, weshalb resümiert.
Die extreme Rechte im Medienbereich, das ist ein Projekt ständiger Attacke gegen die Pressefreiheit, Einschüchterung, weniger Mittel- und Knebelverfahren, um Pluralismus einzuschränken. Deshalb rufen wir zu einer gemeinsamen Front gegen die extreme Rechte auf.
Nous lançons donc un appel pour faire front à l'arrivée de l'extrême droite.
Welche Stärke, welche Position haben denn die Öffentlich-Rechtlichen in Frankreich? Haben die sich jetzt schon aufgegeben?
Naja, erstmal fand ich das schon ziemlich interessant, dass France Télévisions mehrere Journalisten für ihre Unterschrift unter diesen gerade erwähnten Appell gegen rechts suspendiert hat. Und zwar von der Wahlberichterstattung. Also bis zum 8. Juli, bis zum Tag nach der Stichwahl, dürfen die da nicht mehr mitarbeiten. Begründet wurde das mit Neutralität sei Pflicht. Und ansonsten ist es so, dass auch bislang schon die öffentlich-rechtlichen Medien in Frankreich unter Druck standen, denn Emmanuel Macron hat die Rundfunkgebühr abgeschafft, hat gesagt, ja, das ist eine gute Maßnahme, um die Kaufkraft der Franzosen zu stärken, wie er fand, obwohl das kaum was ausmacht im Budget. Und nun werden die also aus dem Staatshaushalt finanziert, aber endgültig ist das noch nicht in trockenen Tüchern, wie eine dauerhafte Finanzierung aussehen soll. Das ist also eine Gefahr, wenn man das also jedes Jahr zum Beispiel durch die Nationalversammlung schicken muss. Andererseits hatte Macron schon angedacht, verschiedene Teile, Radio, Fernsehen, öffentlich-rechtlich zu fusionieren. Also wie gesagt, auch ohne eine rechtsradikale Regierung gäbe es bestimmt in Zukunft große Veränderungen im öffentlich-rechtlichen Bereich. Und umso wichtiger ist es aber, dass hier versucht wird, doch den Bestand zu bewahren, um eine objektive Stimme zu haben.
Nun gibt es ja die interessante Konstruktion eines deutsch-französischen Kulturkanals Arte, der sich immer mehr zu einem europäischen Kultursender herausentwickelt mit vielen Sprachmöglichkeiten, die man anwählen kann. Was bedeutet denn also die politische Lage, ohne jetzt das Wahlergebnis voraussehen zu können, für Arte? Gibt es da schon konkrete Aussagen?
Nun, auf jeden Fall würde Macron, das Macron-Lager für Arte stehen, auch für den Ausbau Artes zu einem europäischen Kanal. Man muss wissen, bislang war Arte zu 95% auf französischer Seite von der Rundfunkgebühr finanziert worden. Nun wird es genauso wie die anderen öffentlich-rechtlichen Medien finanziert, erst einmal vom Staat. Aber Arte ist noch zusätzlich abgesichert durch einen Staatsvertrag. Wenn man also hier was ändern muss und will, dann müsste eine künftige Regierung diesen Staatsvertrag mit Deutschland abändern. Marine Le Pen hat sich geäußert zu den Medien, den öffentlich-rechtlichen, hat gesagt, man überlege auf jeden Fall, diese zu privatisieren und richtig frei seien die doch erst, wenn sie nicht von einer Regierung abhängen würden. Und sie hat aber auch gesagt, dass man schon eine Stimme haben möchte in den Regionen, wo ja auch der RN sehr stark ist, auf dem Land in Frankreich, wo ja zwei Drittel der der Franzosen leben. Und man wolle aber auch eine Stimme fürs Ausland, damit die Compatriotes, also die Landsleute im Ausland, etwas aus Frankreich hörten. Und man fragt sich nun, meint sie damit nur TV 5 Monde, das ist ein Auslandssender, oder vielleicht auch Arte? Das wäre ein kleiner Hinweis, aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Und bislang sieht es eh danach aus, dass der RN am Sonntag dann doch keine absolute Mehrheit bekommt und diese deutlich verfehlt. Also dann geht dieses ganze Politroulette hier in Frankreich weiter, auch für die Medien.
Das lassen wir uns gleich, was Arte betrifft, aus deutscher Sicht vom Arte-Verantwortlichen im RBB Sören Schumann erklären. Erstmal vielen Dank, Stefanie Markert, für die Details aus Paris.
Idee. Die großen Ingenieure Europas waren dabei, einen deutsch-französischen Satelliten zu entwickeln, der bald um die Erde kreisen sollte. Er sollte viel Geld kosten, hochmodern sein und direkt aus dem Weltall Fernsehprogramme für die Erdenmenschen ausstrahlen. Das war in den 80er Jahren und der französische Staatspräsident, der François Mitterrand hieß, gründete eigens eine kleine Firma, die La SET genannt wurde und deren Aufgabe es sein sollte, sich hochwertige Fernsehprogramme für diesen Satelliten auszudenken. Und weil ein Satellit natürlich nicht an der Grenze Halt macht, schlug er seinem Busenfreund Helmut Kohl, dem Kanzler der Deutschen, vor, einen europäischen Fernsehsender ins Leben zu rufen. Ein Fernsehsender, der die solide deutsch-französische Freundschaft weiter stärken sollte, ein sehr anspruchsvoller Sender, ein europäischer Kulturkanal.
Eine kleine Vorgeschichte von Arte, zusammengefasst von Arte selbst, vor 2 Jahren, als Arte 30. Geburtstag feierte. Die gesellschaftliche und politische Entwicklung könnte auch Einfluss darauf haben, wie Arte in Frankreich zukünftig die nächsten Geburtstage begehen wird. Direkte öffentliche Aussagen zu Arte hörten wir gerade von Stefanie Markert in Paris, sind bisher nicht gefallen, aber unter Macron wurde die Finanzierung in Frankreich umgestellt. Zugeschaltet ist uns jetzt Sören Schumann, Arte-Redaktionsleiter beim RBB. Herr Schumann, hatte diese französische Abkehr von der Rundfunkgebühr hin zur staatlichen Steuerfinanzierung in der Zusammenarbeit mit Arte Deutschland bisher merkliche Auswirkungen für Sie auf der deutschen Seite?
Nein, bisher Gott sei Dank nicht. Dazu muss man wissen, dass Rundfunk und Kultur, aber auch Politik in Frankreich vollkommen anders organisiert sind in Deutschland. Wir haben in Deutschland ja das Privileg des Föderalismus, will heißen, auch die Medien sind dezentral organisiert in Deutschland und vor allen Dingen, wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland, was weltweit ein Riesenprivileg ist. Der Staat hat in Deutschland keinen Durchgriff auf den Rundfunk, auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist nämlich so, dass dazwischen immer Gremien geschaltet sind aus gesellschaftlich relevanten Gruppierungen, da sind Kirchen, Gewerkschaften, der BUND und ähnliche Gruppierungen drin vertreten, die nicht nur unsere Finanzierung überwachen, sondern auch gucken, was wir inhaltlich machen, aber auch die Schlüsselpositionen besetzen, zum Beispiel Intendantinnen und Intendanten bestimmen, wohingegen in Frankreich alles zentral organisiert ist und beispielsweise in der Vergangenheit die Höhe der Finanzierung des staatlichen Fernsehens tatsächlich von der Nationalversammlung bestimmt wurde, vergleichbar mit unserem Bundestag. Will heißen, die Politik hatte über den Hebel der Finanzierung immer schon, egal welche politische Couleur gerade an der Regierung war, einen direkten Zugriff auf die Finanzierung des staatlichen Fernsehens. Und wie Kollegin Stefanie Markert sagte es schon, das hat sich unter Macron schon dahingehend geändert, dass momentan die Finanzierung in Frankreich über die Mehrwertsteuer eingezogen wird. Er wollte damit die Kaufkraft erhöhen. Ob die Rechnung aufgegangen ist, steht auf einem anderen Blatt. Und wie sich das in Zukunft entwickeln wird, ist vollkommen offen. Das Einzige, was wir in Deutschland spüren, ist natürlich die Verunsicherung unserer Kolleginnen und Kollegen in Paris, wenn einmal wieder offen ist, wie hoch die Finanzierung in Zukunft ausfallen wird. Aber das haben wir in ähnlicher Form in Deutschland auch in dem Moment, in dem die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die KEF, ermittelt hat, wie viel möchten wir uns den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland kosten lassen und das dann von den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten abgesegnet werden muss. Das ist auch in Deutschland jedes Mal eine Zitterpartie. Wie geht es weiter?
Aber es gibt ja nur diese bisher eine Ausführung von Marine Le Pen, dass sie der Auffassung ist, man müsse den Franzosen im Ausland schon was anbieten. Da könnte man ja Arte mitdenken. Aber wie spiegelt denn Arte France die gegenwärtige Situation Ihnen? Gibt es tatsächlich intern schon Befürchtungen, dass es Arte an den Kragen geht? Oder geht man erstmal ins Ungewisse?
Nein, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um in Panik zu verfallen. Denn es ist erstmal grundsätzlich so, dass in Frankreich Regierungen immer versuchen, auf das staatliche Fernsehen Einfluss zu nehmen, indem sie Schlüsselpositionen neu besetzen und ähnliches. Das, was wir beobachten können bei Marine Le Pen, und das ist bei allen Populisten so, das konnte man bei Meloni auch schon beobachten, ist, dass in dem Moment, in dem sie tatsächlich der Macht der Regierung näher rücken, moderater werden. Sie versuchen, sich bürgerlich zu geben, der Wolf im Schafspelz. Und es wird ja in Frankreich, je nach Wahlergebnisse morgen, so aussehen, dass wenn es zu einer hohen Regierungsbeteiligung des Rassemblement National kommen wird, Jordan Bardella designierter Premierminister werden wird. Bardella, das muss man wissen, ist sehr, sehr erfolgreicher TikToker. Bardella ist extrem jung und erreicht seine Zielgruppen auf ganz anderen Kanälen. Da hat Fernsehen oder das, was wir in Social Media machen, nichts mehr zu tun. Meine persönliche Deutung wäre die, wenn Marine Le Pen über die Erreichbarkeit der Französinnen und Franzosen im Ausland spricht, dass sie vor allem die französischen Überseegebiete, die sogenannten Dom-Tom, meint. Denn dort leben viele Französinnen und Franzosen, also von der Staatsbürgerschaft her, die auch wählen dürfen und so weiter und so fort. Und es ist in Frankreich immer wieder Teil der öffentlichen Diskussion, bleiben diese Überseegebiete französisch oder werden sie in die Unabhängigkeit entlassen? Aber das ist ein anderes Thema.
In der Tat. Wie stark schätzen Sie denn den Staatsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich ein? Wir hörten ja ursprüngliche Idee von Mitterrand. Gibt es da Ausstiegsklauseln möglicherweise? Also das ist ja auch eine Frage, wenn in Deutschland andere politische Verhältnisse entstünden. Verträge sind ja kündbar.
Verträge sind kündbar, das ist richtig. Aber das würde zu größeren politischen Verwerfungen zwischen Frankreich und Deutschland kommen, die Marine Le Pen, glaube ich, nicht riskieren würde. Einmal muss man wissen, auch dieser zwischenstaatliche Vertrag, der übrigens am Abend vor der deutschen Wiedervereinigung unterzeichnet wurde, ist auf deutscher Seite wieder föderal von allen Bundesländern unterzeichnet worden und in Paris natürlich zentral vom französischen Staat. Das heißt, der müsste dann auch gegenüber allen Bundesländern gekündigt werden. Und wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie sich Marine Le Pen kürzlich gegenüber der AfD auf Europaebene verhalten hat, ist sie, glaube ich, klug genug, nicht daran zu gehen. Das ist jetzt nur Hoffnung. Aber wenn man sich ihre gesamte Entwicklung anguckt, wie sie beispielsweise heutzutage auch überhaupt nicht mehr vom Brexit, also vom Austritt Frankreichs aus dem Euro und aus der EU spricht, womit sie früher gepunktet hat bei ihrer Wählerschaft, kann man davon ausgehen, dass es nicht so schlimm kommen wird, wie man sich das momentan ausmalen kann.
Hofft Sören Schumann, Arte-Redaktionsleiter beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Vielen Dank für diese Einschätzung.
Vielen Dank.
Medienmagazin 25 Jahre on demand.
Getting reminders, our freedom in the mind of the road. Oh.
Bevor ja Annelika Line Trost düstere Tanzmusik spielen wird, noch eine Meldung in eigener Sache, RBB-Sache. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat am 2. Juli im Rechtsstreit zwischen der ehemaligen juristischen Direktorin und dem RBB im Berufungsverfahren die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin teilweise bestätigt, aber auch abgeändert. Zitat: Das Landesarbeitsgericht hat anders als noch das Arbeitsgericht Berlin keine Sittenwidrigkeit des Dienstvertrages festgestellt. Das darin vereinbarte Übergangsgeld für die Zeit zwischen einer Beendigung des Dienstverhältnisses und dem Renteneintritt sei nicht grundsätzlich zu beanstanden. Weiter heißt es in einer Pressemitteilung des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg: In dem Dienstvertrag zwischen der juristischen Direktorin und dem RBB war unter anderem die Zahlung eines monatlichen Übergangsgeldes geregelt. Das Übergangsgeld sollte für den Fall der Nichtverlängerung der auf 5 Jahre befristeten Zusammenarbeit in Höhe der hälftigen vorherigen Vergütung ohne Gegenleistung bis zum Renteneintritt bezahlt werden. Im Falle einer wirksamen fristlosen Kündigung oder einer Ablehnung der Verlängerung seitens der juristischen Direktorin entfiele das Übergangsgeld. Anlässlich der Übernahme des AD-Vorsitzes durch den RBB veranlasste die juristische Direktorin eine Vertragsergänzung, wonach ihr eine monatliche AD-Zulage von 1.700 Euro brutto zustand. Der RBB hat der juristischen Direktorin im Dezember 2022 mitgeteilt, er erachte den Dienstvertrag für nichtig und die Zusammenarbeit für beendet, weil es sich bei dem vereinbarten Übergangsgeld um eine sittenwidrig überhöhte Regelung handele. Es bestehe deshalb weder ein Anspruch auf Übergangsgeld noch auf betriebliche Altersversorgung nach Renteneintritt. Zeitgleich hat der RBB den Dienstvertrag am 2. Dezember 2022 wegen diverser Vorwürfe gegenüber der juristischen Direktorin fristlos gekündigt. Zitat Ende. Hören wir mal dazu die Gerichtssprecherin Julia Wolgast.
In dem Dienstvertrag zwischen Frau Lange und dem RBB waren unter dem Oberbegriff Ruhegeld 2 Arten von möglichen Bezügen geregelt. Das eine wurde in der Verhandlung auch manchmal als Übergangsgeld bezeichnet. Es betrifft den Zeitraum zwischen einer vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrages und dem Regelrenteneintrittsalter. Dieses Ruhegeld soll die Klägerin nach der heute getroffenen Entscheidung nicht erhalten, weil die fristlose Kündigung des Dienstvertrages für wirksam angesehen worden ist. Ein weiterer Aspekt, der unter dem Oberbegriff Ruhegeld bezeichnet worden ist, ist die klassische betriebliche Altersrente. Diese bleibt der Klägerin nach der heutigen Entscheidung erhalten. Sie muss nur das Geld für den ARD-Vorsitz zurückzahlen. Die weitere Komponente, die noch Gegenstand der sogenannten Wiederklage, also RBB, gegen die Klägerin war, nämlich die Rückzahlung von Familienzuschlägen, hat das Gericht ihr nicht auferlegt. Insoweit war die Beschlusslage nicht eindeutig im Verwaltungsrat.
Julia Wolgast, Vorsitzende Richterin übrigens auch am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und Pressesprecherin des Landesarbeitsgerichts. Dann habe ich noch einen Doku-Tipp für Sie. Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Das ist eine mehrteilige Doku-Serie ab 8. Juli, also ab Montag in der ARD-Mediathek. Thema auch unter anderem ihre mediale Inszenierung. Und nächste Woche dann vor der linearen Ausstrahlung am Montag darauf, also am 15. Juli, werde ich Ihnen hier den Regisseur und einige Stimmen einer Preview präsentieren. Also das schon mal als Ankündigung für das nächste Medienmagazin.
Sie lieben Public Viewing, aber es ist einfach nie am richtigen Ort. Nicht auf Ihrer Lieblingswiese, nicht an Ihrem Lieblingssee, nicht in Ihrem Garten. Kein Problem. Die Märkische Allgemeine Zeitung und Radio 1 bringen Public Viewing nach Brandenburg. Und zu Ihrer Familie, Ihren Freunden, Kollegen, Nachbarn. Na, Hauptsache, Sie kriegen 11 oder 22 Leute zusammen. Das Fußball-EM Private Viewing. Jetzt anmelden. Und Radio 1 schickt das EM Private Viewing Mobil mit Riesenglotze, Grillstation, Liegestühlen, Sonnenschirmen und Radio 1 Bier vom Brauhaus Wandlitz. Mehr Infos auf radio1.de. EM Private Viewing. Endlich da, wo Sie wollen und mit den Leuten, die Sie mögen. Radio 1. Für alle, die sich nicht vorschreiben lassen, wo sie die EM gucken. Und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast.
Bonustrack.
Damit herzlich willkommen zum Podcast Bonustrack und wie angekündigt mit dem Komplettpaket Deutscher Podcastpreis. Eingeholt von Philipp Nitsche. Die Interviewpartner stellen sich selbst vor.
Mein Name ist Dr. Vitor Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Und der Podcast heißt Der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind.
Ohne Übertreibung, in über 90% der Fälle kommt einfach raus, dass es ein ganz normales Essverhalten ist. Nur, dass die Erwartung von den Eltern viel zu hoch ist. Es ist verrückt, was für Vorstellungen Eltern haben, was ihre Kinder in bestimmten Alterskategorien essen sollen.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Preis, den Sie gewonnen haben. Ist ja schon eine krasse Ehrung. Wie darf ich das jetzt verstehen? Sie machen das alleine? Nein, Sie machen das zusammen mit einer Produktionsfirma?
Nein, also wir machen das mit bei Podimo, also wir sind bei Podimo exklusiv, aber ich mache das mit einem Kollegen zusammen. Er ist Redakteur und er ist Vater von drei Kindern, genauso wie ich. Und wir zusammen machen jede Woche seit 3 Jahren jetzt den Podcast und haben vor 2 Jahren gewonnen. Letztes Jahr waren wir nur nominiert und dieses Jahr haben wir ihn wiedergeholt.
Hat sich aus Ihrem alltäglichen Berufsleben eine Art Bedarf herausgeleitet, zu sagen, oh, ich muss irgendetwas machen, eine Plattform aussuchen, worüber ich die Eltern aufklären kann?
Genau so ist das. Also vor 4 Jahren, als dann die Pandemie war, da habe ich einfach gemerkt, okay, die Eltern gehen noch weniger zum Arzt, weil man Angst hatte, zum Arzt zu gehen. Und aber diese Eltern hatten genau die gleichen Fragen wie alle anderen Eltern auch immer, ne? Wenn sie Kinder haben, kleine Kinder, Babys und dann später dann. Und daraus habe ich dann gemerkt, einfach so, als ich angefangen habe dann bei Social Media, dass einfach immer die gleichen Fragen gestellt werden und immer der gleiche Informationsbedarf da ist. Und deswegen habe ich dann zusammen mit Gerrit Rüsken dann den Podcast angefangen und der ist halt einfach durch die Decke gegangen, weil einfach wir ganz viele Themen behandeln. Es gibt Folgen, wo wir spezielle Themen uns angucken, aber es gibt auch Fragerunden, wo die Leute uns ihre Frage dann schicken können, wo wir dann allgemein über diese Krankheit dann erzählen. Also genau, und diese Mischung, glaube ich, dass Gerrit dann einfach aus seinem Vaterdasein erzählt und ich einfach als Arzt und auch als Vater, weil wir sind beide dreifache Väter, dass ich glaube, die Mischung macht es, dass dann einfach wirklich komplexe Themen einfach runtergebrochen werden und einfach gut verständlich dann rübergebracht werden.
Wie viele Menschen erreicht man mit so einem Thema?
Also auf Instagram ist meine Community jetzt schon bei 700.000 Followern und im Podcast erreichen wir jede Woche eigentlich, also haben wir so ungefähr 110.000 Follower.
Was ist eigentlich jetzt so für die Zukunft geplant? Wird es diesen Podcast noch weiter geben oder sagen Sie, nee, wir haben langsam alles zu Ende erzählt?
Also ich muss sagen, als wir angefangen haben, habe ich am Anfang gesagt, mein Gott, nach einem Jahr ist das doch irgendwie alles erzählt, ne? Also dann braucht man doch gar keine, muss man das nicht noch weitermachen. Und jetzt sind wir, wie gesagt, schon im 3. Jahr, jede Woche, ist jetzt nicht einmal ausgefallen. Und ich glaube, wenn ich so meine Community sehe und die Themen, die auch immer, die Themenwünsche, die da kommen, wir werden wahrscheinlich noch mehrere Jahre füllen können. Einfach weil einfach viele allgemeine Themen, aber auch sehr spezielle Themen, selbst bei sehr speziellen Themen sagen die Eltern, hey, das betrifft uns nicht, aber ich kenne jemanden, der das vielleicht betreffen könnte und habe das weitergeleitet. Also es ist immer für jeden was da und deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall noch weitergehen wird.
Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft als Podcaster und Ihr Wunsch für die Zukunft als Arzt?
Als Podcaster ist für mich mein Wunsch, dass weiterhin so gut läuft. Ne? Also nächstes Jahr dürfen wir ja nicht mehr antreten, weil wenn man dieses Jahr gewonnen hat, dann muss man nächstes Jahr pausieren. Deswegen wird das nicht sein. Und deswegen, dass es einfach weitergeht, dass wir viele Leute aufschlauen können, dass wir viele Leute erreichen können, einfach, dass sie eine entspannte Elternschaft haben, dass sie einfach ihre Kinder besser verstehen und dort einfach, wie gesagt, Fragen, die sie vielleicht nicht sich trauen, ihren Arzt zu stellen, bei uns dann die Antworten finden. Und für mich als Arzt würde ich mich freuen, wenn Kinder in der Gesellschaft mehr in den Fokus rücken, weil sie leider immer noch am Rand der Gesellschaft sind und immer die Buhmänner der Nation und die Buhfrauen der Nation sind. Und ich würde mir wünschen, dass Kinder bei wichtigen Themen einfach wirklich in der Mitte der Gesellschaft stehen und dort auch eine Lobby haben, weil das ist nämlich das Problem. Kinder haben keine Lobby. Wir haben jetzt, versuche ich natürlich mit 700.000 Leuten, die hinter meinem Rücken sind, eine große Lobby, und wir werden immer mehr, und deswegen werden wir auch einiges verändern können, glaube ich, und das werden wir in Zukunft angehen.
Vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview.
Danke auch.
Flugforensik. Ein Absturz und seine Geschichte. Ein Podcast von Benjamin Dänisch und Andreas Speth. Bilder, Videos, Dokumente zu jeder Folge auf flugforensik.de.
Es war ganz eigenartig an diesem Tag. Es war ein schwüler Sommertag. Meine Mutti hat mir noch, sie war unruhig und hat mir noch gesagt, wo in ihrer Wohnung wichtige Dinge und Unterlagen liegen.
Da habe ich Radio eingeschaltet und da wurde mitgeteilt, dass eine IL-62 bei Königs Wusterhausen abgestürzt ist. Da habe ich eine Wahnsinnsgänsehaut am ganzen Körper bekommen und so ein leichtes Zittern.
Kurze Zeit später kam mein 8-jähriger Bruder vom Spielen. Er erzählte uns dann: Mutti, Mutti, da ist ein Flugzeug vom Himmel gefallen.
Seit Montagabend, unmittelbar nach dem tragischen Flugzeugunglück hier bei Königs Wusterhausen, leisten zahlreiche Bürger unseres Landes gemeinsam mit den Mitgliedern der Regierungskommission sehr schwere Arbeit.
Da war eine kleine Treppe vom Feuerwehrdepot. Da haben wir gesessen, haben wir weint.
Ich bin Andreas Speth. Ich bin schon mein Leben lang an Luftfahrt interessiert und bin deswegen aus dieser Begeisterung für dieses Thema Luftfahrtjournalist geworden, eigentlich Schreiber im Wesentlichen, und neuerdings eben zum Podcast gekommen.
Mein Name ist Benjamin Dänisch und ich bin Journalist und auch Podcaster bei Flugforensik.
Ja, also schade, dass Sie nicht gewonnen haben. Bester Independent-Podcast. Ich hätte es Ihnen ja gegönnt. Im Vorfeld, Herr Dänisch, haben Sie mir gesagt, das ist ja eigentlich nur Ihr Hobby. Ich habe aber da ein bisschen mehr nachgeguckt. Also mit dem Hobby das Tempodrom zu befüllen, ist ja schon speziell.
Ja, ist toll und das war ein Erfolg. Und heute Abend werten wir beide auch als Erfolg. Als große Ehre, egal ob jetzt in der Kategorie Independent. Andreas und ich haben als Podcast-Line im September 2021, das ist jetzt nicht mal 3 Jahre her, mit einem Podcast angefangen, ohne klaren Plan. Und jetzt hier zu sein mit der nationalen Podcast-Elite ist fantastisch. Und klar, hätten wir gerne gewonnen, deswegen bin ich jetzt gerade auch ein bisschen enttäuscht, weil wir gerade sprechen, wenige Minuten, nachdem wir nicht gewonnen haben. Aber mit seinem Hobby so viel Anerkennung zu bekommen, ist, glaube ich, wünscht sich jeder Mensch.
Und ich habe eben, für mich ist es eine ganz spannende Geschichte per se, weil ich mich, seitdem ich 7 Jahre alt bin, das ist etwa 50 Jahre her, mich für dieses Thema Unglücke in der Luftfahrt interessiert habe. Schon als kleiner Junge habe ich Ausschnitte gesammelt aus Zeitungen darüber. Und das fanden immer die Leute etwas seltsam, bis völlig psychologisch bedenklich, wenn man sich schon als Kind mit Abstürzen beschäftigen kann. Jetzt plötzlich, 50 Jahre später, sind wir hier in der Elite des deutschen Podcasts, weil wir genau dieses Thema, was mich immer beschäftigt hat, jetzt sozusagen auf diese Weise für sehr viele Menschen, uns hören bis zu 70.000 Menschen pro Folge, anscheinend spannend und gewinnbringend so umsetzen können, dass es eben wirklich ein Erfolg ist plötzlich und dass es für mich wirklich so einen Kreis schließt. Das finde ich per se schon wunderbar und freue mich deswegen auch an einem Abend, wo wir nicht gewonnen haben, dass wir überhaupt hier sein können.
Was mich ja total interessieren würde, wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt? Noch in der Zeit beim Spiegel damals?
Ja, tatsächlich. Ich habe beim Spiegel ein Innovationsprojekt umsetzen dürfen namens Planestream. Eine Art Netflix für Flugzeugfans und habe dann schnell gemerkt, dass unsere Abonnentinnen und Abonnenten Originals wollen. Und um im Bereich Luftfahrt Originals zu produzieren, braucht man sehr gute Kontakte zu Airlines und zur Branche. Und dann habe ich Andreas einfach mal angeschrieben. Und ja, wir haben einen Film zusammen gemacht, 2, 3 Filme. Und wenn man in Südafrika, in Kanada, in Frankfurt, auf den Färöerinseln zusammen ist, das bringt einen natürlich gut zusammen. Und ich habe dann mich beruflich verändert und nach einiger Zeit aber gemerkt, dass mir die aktive journalistische Arbeit fehlt, weil ich dann nicht mehr aktiv als Journalist gearbeitet habe. Und dann hat Andreas mich besucht Und dann ist wirklich klassisch, das stimmt auch, in einem Biergarten, an einem warmen, also wärmer als heute Abend, es war auch Juli, an einem warmen Sommerabend vor 3 Jahren die Idee entstanden. Und dann haben wir einfach mal auf Grundlage einer Recherche eine Folge produziert und ja, jetzt stehen wir heute hier.
Das Tolle für mich ist, dass ich normalerweise, vielleicht wissen das manche, oft im Fernsehen auftrete, im Radio, bei aktuellen Unfällen, also in der Luftfahrt. Und dann gibt es eben so 1,30 Statements, was ist gerade passiert, die Türmer rauchen noch. Herr Spee, was war die Ursache? Das kann ich halt immer nie sagen, ist eher unbefriedigend. Aber jetzt eben die Möglichkeit zu haben, dass wir teilweise 2 Stunden lang, so lange dauern unsere längsten Folgen, einen einzigen Fall wirklich ganz vertieft behandeln. Das per se ist auch für mich einfach inhaltlich sehr befriedigend und eine ganz neue Erfahrung.
Was mich jetzt noch interessieren würde, Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie wollten wieder journalistisch auch arbeiten. Ist so eine Art Podcast-Situation, wo man ja immer wiederkehrend auch journalistisch arbeiten muss, eine Trainingssituation für Sie, dass man geschmeidig bleibt in dem alten Beruf?
Kann sein. Darüber denkt, das reflektiere ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern wir stürzen uns, genauso wie der Sieger heute Abend, Wild und Fremd. Ich freue mich sehr für die Jungs, die gewonnen haben. Das ist ein ganz toller Podcast und ich glaube, die haben heute auch verdient gewonnen. Was uns vielleicht vereint, würde ich sagen, ist die leichte Nerdhaftigkeit, wie man sich komplett einem Thema, einem Fall hingibt. Und das machen Andreas und ich auch. Also wenn wir jetzt uns einen Flugzeugabsturz nehmen, reden wir 3 Monate oder 2, 3 Monate, ist ganz unterschiedlich, aber halt schon lange nur über diesen Fall und werten Stimmenrekorderprotokolle aus, Flugunfallberichte, überlegen, wer die besten Gesprächspartner sind. Und das ist wahnsinnig befriedigend. Also ich empfinde das so, dass man wirklich, ist auch ein Luxus und das ist ein Luxus, den viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, auch gerne hätten. Wir haben den, weil es unser Hobby ist, weil wir einfach sagen, wenn andere sich jetzt vielleicht mit Freunden in der Kneipe treffen oder ins Kino gehen, reden wir manchmal, also Andreas wohnt in Hamburg, ich wohne in Berlin, reden wir halt über Videocalls miteinander, aber ich weiß nicht, ob es eine Trainingssituation ist, es ist auf jeden Fall unglaublich befriedigend und sonst würden wir uns das auch nicht antun, diesen Wahnsinn.
Das geht ja sogar bis hin zu der Formsprache über Flugzeuge, habe ich gehört, ne? Wie sind Fenster? Sind sie dreieckig? Ist das schön geschwungen? Das Design und so, also es macht einen irren Spaß, Ihnen dabei zuzuhören. Was gibt es noch so für Ausblicke in die Zukunft mit Ihnen beiden?
Also wir haben ja gerade jetzt vor kurzem hier in Berlin zum ersten Mal überhaupt bei uns ein Live-Event gemacht. Da haben wir eben das Tempodrom mit dem kleinen Saal ausverkauft aus dem Stand, was auch alle Organisatoren und Veranstalter überrascht hat. Das war schon für uns ein bisschen, haben wir so ein bisschen Lunte gerochen, glaube ich, weil es einfach auch unheimlich Spaß macht zu sehen, wie begeistert die Leute hinterher sind und wie erfüllt die sind von unserem Storytelling. Und deswegen ist unser Plan, im nächsten Jahr hoffentlich ein bisschen mehr davon doch zu machen, von so Live-Events. Aber es gibt auch diverse, wirklich uns beide vollkommen noch faszinierende Fälle, die wir immer noch nicht aufgearbeitet haben und die auch sich die Hörer und Hörerinnen gewünscht haben. Das Tolle ist bei uns, wir können das noch 10 Jahre machen und wir würden uns nie der Stoff ausgehen, weil es so viele spannende Fälle gibt in den letzten 60 Jahren, die wir theoretisch noch alle behandeln können oder viele davon. Also das ist wirklich sehr spannend. Also unsere Pläne gehen deswegen nicht aus.
Im Tempodrom haben Sie auch die Hörer ja live gesehen. Was sind das für Hörer? Kommen die aus dem True-Crime-Bereich? Sind das Flugzeugliebhaber? Ist das eine wilde Mischung?
Also das war für mich das überhaupt Allertollste, weil wir ja mit dem Podcast eigentlich kein Geld verdienen. Das ist für uns wirklich, wie gesagt, Hobby und wir kriegen gerade so die Kosten wieder raus. Aber jetzt will ich hier meinen Hörern und Hörerinnen in die Augen zu schauen, die anzusprechen, mit denen zu reden und die Begeisterung zu sehen, das hat mich unheimlich befriedigt. Das ist wirklich für mich der größte Lohn bisher. Und ich war erstaunt, weil ich habe wirklich vor dem Beginn an dem Abend, bin ich die vor der Halle wartende Schlange von Leuten abgelaufen, habe die alle begrüßt, wo kommt ihr her und was macht ihr und herzlich willkommen gesagt. Die waren total begeistert. Und es war interessant für mich, dass ein Großteil der Leute waren Paare Anfang 20, aber es gab auch sehr viele andere demografische Gruppen. Es gab häufiger Väter, so vielleicht in den 40ern mit so halbwüchsigen Söhnen. Es gab auch einige ältere Leute und in der Tat ist erstaunlich viele Frauen. Was mich sehr freut, weil Luftfahrt ist viel zu männlich eigentlich. Und wir haben in der Tat, gerade bei Frauen, haben wir relativ viele, die uns gefunden haben und die eigentlich vom True Crime kommen, die eben dieses Genre lieben und mit Luftfahrt nichts am Hut hatten bisher, aber uns eben entdeckt haben und dann sagen, das ist ja genauso spannend, echte Dramen, echte Tote wie True Crime. Das hören wir jetzt auch.
Ja, also in meinem Herzen waren es auf jeden Fall Sie beide die Gewinner. Das möchte ich noch anfügen.
Vielen Dank.
Okay, eigentlich ist die Sache doch ganz einfach.
Gutes, bezahlbares Wohnen ist ein soziales Grundrecht, um das es in Deutschland immer gehen muss und das auch zu den wichtigsten Themen der Politik in Deutschland gehören muss.
Jetzt habt ihr eine Wohnung gefunden, die euch gefällt. Zieht ein, bleibt ein paar Jahre, baut da euer Zuhause auf. Und dann auf einmal müsst ihr raus.
Dieses ganze Haus, was mal dieses ganze Leben gehabt hat, wo man die Leute gekannt hat und wo auch Sachen passiert sind, das ist dann einfach weg. Da ist auch die Geschichte weg.
Weil genau da, wo ihr wohnt, Luxuswohnungen gebaut werden.
Wir hätten uns vielleicht einen Tiefgaragenstellplatz mieten können oder kaufen können, sagen wir so. Hätten da eine Matratze hingelegt, das wär's.
Da würdet ihr euch doch auch fragen, wie kann das sein? Eine Ecke in Berlin. Hier reißt ein Investor Mietwohnungen ab, um Luxuswohnungen zu bauen. Die Menschen, die hier für 8 Euro kalt den Quadratmeter mieten, die müssen raus. Die können sich jetzt genau dort eine Wohnung kaufen. Also theoretisch. Da kostet der Quadratmeter dann 22.600 Euro. Das ist die Geschichte von denen, die gehen müssen.
Also sowas wie ich würde hier nie wieder wohnen. Ein Taxifahrer zum Beispiel, die werden hier nie wieder wohnen.
Von denen, die neu dazukommen.
Also ich habe insgesamt 6 Wohnungen in Berlin und die bleiben.
Und von PolitikerInnen, die das nicht verhindern können oder wollen.
Eigentlich schützen wir Steine. Ja.
Wir folgen der Spur des Geldes bis nach Zypern.
Also, Schranke ist aufgegangen, heißt das, wir dürfen rein?
Wir zeigen, was jetzt gerade passiert auf dem Wohnungsmarkt.
Die Leute, die letztes Jahr noch kaufen konnten, die müssen jetzt mieten oder sie verlassen die Stadt. Also die Mieten werden weiter steigen, und zwar heftig.
Und wir schauen uns an, wie es besser geht. Wie bezahlbarer Wohnraum nicht verschwindet, sondern entsteht. Ich bin Charlotte Thielmann. Und das ist Teurer Wohnen. Eine 7-teilige Story vom Podcast Radio Detektor FM und Radio 1 vom RBB. Ab dem 19. Januar in der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört. Teurer Wohnen. Jetzt abonnieren und teilen.
Hallo, ich bin Christian Bollert von Detektor FM, Geschäftsführer und Gründer des Podcast Radios.
Ich bin Charlotte Thielmann, Journalistin bei Detektor FM und Host von Teurer Wohnen.
Hallo, ich bin Jens Jarisch. Ich bin vom Podcast-Team vom RBB und Radio 1 natürlich.
Ja, erst einmal von Radio 1 zu Radio 1. Ihr seid ja da für Radio 1 mit am Start gewesen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist man ja so mit Stolz auf euch, was ihr da so geleistet habt. Die ganz einfache Frage ganz am Anfang: Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit zwischen Radio 1 und Detektor FM?
Das hat ein bisschen mit dem Wohnort von Robert Skopin und mir zu tun. Wir wohnen beide in Schöneberg und neben uns praktisch wurde ein Haus abgerissen und ein neues gebaut mit natürlich dann Eigentumswohnungen, die angepriesen wurden mit einem Quadratmeterpreis von 20.000 Euro. Und wir haben uns beide gefragt, wer kann das kaufen? Was steckt dahinter? Das kann ja nicht sein, dass sozusagen für Berliner das unerschwinglich wird. Und wie kann man überhaupt sowas bauen? Und warum ist das erlaubt? Und dann haben wir schnell sozusagen entschieden, das muss ein Podcast sein, das ist eine investigative Recherche. Und dann haben wir Leute gesucht, die das machen können. Aber wir mussten nicht lange suchen, weil Robert, und dann gebe ich ab an Christian Bollert, der mit Robert zusammengesessen hat und gleich auf diese Idee kam.
Genau so war es. Also tatsächlich gab es mal ein Kaffee trinken im Büro von Robert bei Radio 1, wo wir genau darüber gesprochen haben, was könnte ein Thema sein, was die Leute in Berlin und Brandenburg interessiert, aber auch in ganz Deutschland, was sozusagen wie so ein Brennglas sein könnte. Und da kamen wir auf das von Jens angesprochene Bauprojekt und dann haben wir angefangen, uns damit ein bisschen intensiver zu beschäftigen. Und dann war schnell klar, ja, das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte und da steckt so viel drin. Das hat das Potenzial für einen Storytelling-Podcast und das Thema ist gut und wir machen das jetzt mal zusammen. Und dann ist auch diese ungewöhnliche Partnerschaft zwischen Radio 1 vom RBB und dem Podcast Radio Detektor FM entstanden, was es so in der Form ja auch vorher in Deutschland noch nicht gab. Und wir sind unfassbar froh, dass wir damit jetzt auch noch den Deutschen Podcastpreis gewonnen haben.
Wie ließ sich das handwerklich umsetzen? War bestimmt nicht so einfach, ne?
Tatsächlich ist es nicht ganz so einfach, weil es ist natürlich eine sehr, sehr spannende Geschichte, bei der man aber auch erstmal sehr, sehr schwer an Informationen kommt. Also wir haben zum Beispiel Käufer, die sich dort sehr, sehr teure Eigentumswohnungen kaufen, die aus Russland kommen, aus China. Wir haben ein Immobilienunternehmen, was natürlich auch nicht besonders große Freude hatte, als wir ankamen und gesagt haben, wir würden gerne mit euch über euer sehr, sehr teures Luxusprojekt sprechen und die dann auch eine Holding auf Zypern haben. Und das ist alles sehr verstrickte Strukturen. Es hat ganz schön lange gedauert, bis wir da wirklich durchgestiegen sind. Und dann hat man natürlich das noch das Problem, wie man so eine Geschichte wirklich in Storytelling gießt. Wir wollen ja, dass es auch interessant ist, sich das anzuhören. Und wir haben aber auch, wenn man da reingeht, dann landet man halt auch sowas wie bei der Berliner Zweckentfremdungsverbotsverordnung. Da muss man natürlich erstmal schauen, wie man das so verpackt, dass die Leute auch mitgehen, ne? Dass man sich wirklich auch interessiert, warum genau konnte jetzt an dieser Stelle dieses Haus gebaut werden, obwohl wir doch alle bezahlbaren Wohnraum brauchen.
Wie lange hat es gedauert, bis der Podcast an den Start gehen konnte?
Oh Gott, viel zu lange. Also ich würde sagen, ihr hattet schon eine ganze Weile Vorlauf, um überhaupt auszuloten, was so möglich ist in dieser Kooperation. Als ich reingegangen bin in dieses Projekt mit meiner Kollegin Rabea Schlotz, würde ich sagen, haben wir ein gutes halbes Jahr recherchiert, bevor wir überhaupt in die Produktion gegangen sind. Und bis die Folgen dann wirklich draußen waren, würde ich sagen, fast ein Jahr.
Sie sind ja eigentlich in Leipzig ansässig. Haben Sie in Berlin so eine Art Zweigbüro aufgemacht oder wie lief das organisatorisch?
Nein, tatsächlich ist es so, dass wir tatsächlich auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die in Berlin wohnen oder die hier aus der Gegend kommen und die dann dementsprechend hier arbeiten konnten. Zum Beispiel Charlotte hat auch Berliner Wurzeln und das war für uns nicht so kompliziert. Und man muss dazu sagen, die Bahnverbindung Leipzig-Berlin ist sehr, sehr gut. Also in einer Stunde und ein paar Minuten ist man in Berlin. Da ist man manchmal, und das darf ich als alter geborener Potsdamer sagen, noch nicht unbedingt von Ost-Berlin nach Potsdam gefahren. Dementsprechend war das logistisch gar kein großes Problem.
Ihr seid sehr viel Bahn gefahren, ja. Das stimmt. Ich wollte noch sagen, das Tolle an dem Podcast ist einfach, dass das Thema so wahnsinnig emotional ist. Es gibt so viele Leute, die irgendwie nicht zufriedenstellend wohnen können. Und dann wird da so ein Luxusbau hochgezogen und man fragt, was wird dadurch verdrängt und warum? Und warum auch diese immer wieder diese Frage, warum ist das eigentlich erlaubt? Also wir sind ja auch sozusagen in die politische Ebene gegangen und haben das eben versucht nachzuzeichnen. Und gleichzeitig, und das hat Charlotte gut gesagt, brauchst du natürlich irgendwie eine gute Erzählung, die das bindet, die diese emotionale Unruhe im Bauch sozusagen aber in eine logische Struktur bringt. Und das ist hervorragend gelungen. Das ist dem Team um Charlotte bei Detektor FM wirklich so gut gelungen, dass sozusagen eine Erzählung entsteht, die man halt auch bingen muss, ja? Also wo man dran bleibt einfach.
Herr Jarisch, eine Frage, die sich mir noch gestellt hat und einigen, das weiß ich, Medienschaffenden auch beim RBB. Wie kommt es dazu, öfter jetzt außenstehende Produktionsfirmen zu beauftragen? Man hat ja auch intern eine Menge an Kompetenz. Hat das organisatorische Gründe, monetäre Gründe? Können Sie uns dazu noch etwas erzählen?
Dieses Projekt Teurer Wohnen ist eine ganz besondere Konstellation, weil wir sind mit Detektor FM Co-Produzenten. Das heißt, Detektor FM ist nicht einfach nur eine Firma, die das für uns umsetzt, sondern die produziert auch. Das heißt, wir haben uns die Kosten geteilt. Ja, also für den RBB wurde das Projekt dadurch sehr viel billiger, weil wir eine kommerziell unterwegs, ist es, kann man sagen, nicht? Ihr seid kommerziell und ihr habt eigenes Geld reingegeben und zwar sehr viel und habt versucht, den Podcast dafür zu verwerten, um Erlöse dafür zu erzielen. Und das Tolle ist, dass wir dadurch sehr anspruchsvolle Recherchen, die sehr viel Geld kosten, Charlotte hat es schon gesagt, es dauert einfach auch sehr lange und Zeit ist Geld, überhaupt finanzieren können. Ja? Aus eigenen Mitteln wäre das sehr schwierig geworden.
Was ist so von Detektor FM für die Zukunft geplant?
Tatsächlich arbeiten wir eigentlich ständig auch an neuen Podcasts. Ich glaube, man kann hier auch sagen, dass wir natürlich auch an einer zweiten Staffel von Teurer Wohnen arbeiten. Wir arbeiten aber auch an anderen Storytelling-Podcasts, die jetzt in den nächsten Monaten auch rauskommen werden. Und wir werden auch weiter, ich sag mal, an unserem journalistischen Podcast-Portfolio weiter arbeiten, was wir so oder so machen. Also wir haben ja viele Podcasts, die täglich erscheinen, die wöchentlich erscheinen. Und da wird man in den nächsten Monaten sicher auch noch das ein oder andere von uns hören können.
Charlotte, wo kann man Sie sonst auch überall hören?
Tatsächlich gibt es einen neuen Wissenschaftspodcast auch bei Detektor FM, wo ich zu hören bin. Der heißt Geschichten aus der Mathematik. Ich komme nämlich eigentlich ursprünglich aus der Mathematik. Genau, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal was ganz anderes. Es gibt auch einen Wissenschaftspodcast, in dem ich mich eher meinem geisteswissenschaftlichen Studium zuwende, der Ach Mensch heißt. Genau, und dann hoffentlich, wenn die zweite Staffel von Teurer Wohnen irgendwann da ist, kann man mich dort auch wieder hören.
Also habe ich das gerade richtig verstanden? Sie finanzieren damit ein bisschen Ihr Studium gegen?
Nein, um Gottes Willen. Ich habe nur ein geisteswissenschaftliches Studium und ein Mathematikstudium gemacht und bin jetzt quasi in zwei verschiedenen Wissenschaftsformaten bei Detektor FM unterwegs, wo ich diesen beiden Studiengängen nachgehe quasi noch einmal.
Das werde ich mir auf jeden Fall anhören. Ich hatte in Mathe immer eine 5. Also ich bin total Dyskalkulie. Ganz schlimm. Vielleicht ist das ja was für mich. Vielen, vielen lieben Dank für dieses tolle Interview, was Sie drei mir gegeben haben.
Vielen Dank auch.
Dankeschön. Ja, sehr gern.
Sehr gerne.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Und wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier wieder in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.